Hallo und herzlich willkommen. Und jetzt mal nur an die Männer, die zuhören. Falls ihr gerade, sagen wir mal, Kopfhörer drin habt und auf einem öffentlichen Pissoir euch befindet. Timet doch einfach mal, falls jemand neben euch steht, wie lange es dauert, bis es losgeht. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir leben in einem Zeitalter, in dem Menschen wirklich alles erforschen. Kann man das jetzt mit dieser Folge behaupten? Ich glaube schon, oder?
Nee, im Gegenteil. Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Menschen leider Gottes ein paar Dinge nicht mehr erforschen dürfen, aus ethischen Gründen.
Oh.
Und das von dir gerade zitierte Experiment ist 50 Jahre alt oder 55.
Ah, okay.
Und das muss auch so sein, weil das heute so nicht mehr möglich wäre.
Wirklich? Das ist ja unglaublich. Wieso ist das im Dienste der Wissenschaft? Ist es nicht mehr möglich?
Naja, sagen wir mal so. Also, wir stellen uns vor, wir befinden uns auf einer Universitätstoilette irgendwo in den USA. Ich weiß nicht wo.
Wir sind ein Mann.
Wir sind ein Mann und befinden uns auf einer Universitätstoilette und stehen dort an der Pinkerinne oder an diesen Urinalen, den getrennten Urinalen.
Ja.
Und irgendwo gibt es einen versteckten Beobachter mit einer Stoppuhr. Ja?
Ja.
Und dieser Beobachter beobachtet dich und er beobachtet, wie lange du brauchst zwischen dem Öffnen der Hose oder dem vollendeten Öffnen der Hose und dem Beginn des Harnstrahls. Um es ganz präzise zu formulieren.
Da muss er ein bisschen schätzen. Also er hat ja die Kamera nicht im Pissoir eingebaut. Das heißt, wann der Hosenstall völlig geöffnet ist, das kann er ja nur so ungefähr erahnen.
Ich weiß nicht genau den Winkel, aber er befindet sich in irgendeiner versteckten Box dort.
Okay.
So,
okay. Auch ein schöner Job.
Ja, ein total schöner Job. Und dieses Experiment würde heute durch keine Ethikkommission mehr gehen. Nicht? Also versteckt auf der Männertoilette, das kriegst du nicht mehr durch. So, insofern ist dieser Versuch alt, aber nichtsdestotrotz originell. Präzise beobachtet wurde Folgendes. Wenn du da alleine nicht du, wenn man alleine da steht, dann dauert es im Schnitt 4,9 Sekunden, bis das Pinkeln selber anfängt. Wenn jemand da steht mit einem Urinalabstand, also ein leeres dazwischen und dann steht da jemand anders, dann dauert es 6,2 Sekunden. Und wenn jemand direkt neben dir steht, dann dauert es im Durchschnitt 8,4 Sekunden.
Wenn jemand neben dir steht, rüberguckt und sagt, na der ist aber klein, wie lange dauert es dann?
Ich glaube, dann dauert es Tage und zwar so lange, genau gesagt, bis er die Toilette verlässt. Nein, und diese Beobachtung ist ja jetzt erstmal gemacht worden, nicht bei Leuten, die sagen, sie haben da ein Problem, sondern überhaupt bei einer durchschnittlichen Bevölkerung und da wir uns an der Universität befinden, sogar bei jungen Leuten. Also wir können jetzt einfach mal voraussetzen, dass das anders ist als meine Beobachtungen im Konzerthaus Dortmund. Da ist das Publikum im Durchschnitt nämlich deutlich älter, um nicht zu sagen noch älter.
Und hat sowieso schon, auch wenn sie alleine sitzen, zu Hause sind, Probleme zu pinkeln.
Ja, da kommt dann jetzt noch ein ganz spannendes Organ hinzu, in seiner Bedeutung nämlich die Prostata, die sich zu vergrößern pflegt und die dann den Harnstrahl schwächer und das Urinieren schwieriger machen kann. Nicht bei allen.
Warum eigentlich? Weil sie auf den Harnleiter dann drückt, oder?
Genau. Sie umschließt den Harnleiter.
Mechanisches Problem.
Ein rein mechanisches Problem. Du musst mehr Druck aufbauen in der Blase, kommen wir gleich noch zu. Du musst mehr Druck aufbauen, um eben überhaupt pinkeln zu können, um den Widerstand zu überwinden.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass bei allen anderen Leuten, also es ist auf jeden Fall psychologisch, wahrscheinlich eine Art Scham, würde ich sagen, dazukommt. Ist das richtig?
Genau. Man kann jetzt argumentieren in verschiedener Richtung. Vielleicht haben Leute auch ein Problem, so ein subjektives Hygieneproblem. Das scheint aber eher bei Frauen der Fall zu sein. Auch bei Frauen wurden diese Phänomene beobachtet, wenn auch deutlich seltener. Also Hygieneprobleme gibt es eher bei Frauen. Ich meine, wenn du dich aufs Klo setzen musst auf einer öffentlichen Toilette, dann verstehe ich, dass das schon ein bisschen unangenehmer ist als im Stehen. So. Und insofern ist das dann wohl wirklich psychisch. Und da wird es natürlich interessant. Wieso hast du Probleme zu pinkeln, wenn jemand neben dir steht?
Das weiß ich nicht, aber ich erinnere mich sehr gut, dass ich als junger Mann Probleme hatte. Also alle möglichen Probleme. Ich hatte Probleme, mich in einer öffentlichen Umkleide umzuziehen nach dem Sport und so weiter. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn irgendjemand meinen Penis sieht, der ist ja viel zu klein. Haben wir ja auch, glaube ich, schon mal angesprochen in unserer Penis-Episode. Heute sage ich mir, den sieht ja gar keiner, mach dir mal keine Sorgen. Nee, also so. Also ich hatte alle möglichen Probleme und ich weiß, ich hatte auch Probleme. Ich weiß gar nicht, ob insgesamt jemand könnte meinen Penis sehen oder jemand könnte meinen Penis sehen und nicht gut genug finden oder so. Aber ich hatte Probleme auf öffentlichen Toiletten. Und wie mit anderen Dingen auch ist es mir gelungen, das würde ich sogar sagen, vollständig abzustellen. Also es gibt Dinge, über die ich mich selber so geärgert habe, weil sie mich in meinem Leben behindern, zum Beispiel. Ja? Und das gehörte definitiv dazu, dass ich das heute easy kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei mir noch eine leichte Verzögerung gäbe. Ich habe es jetzt nicht getimt, weil ich ja noch nicht so lange wusste, dass wir dieses Thema heute besprechen wollen. Ja. Aber auf jeden Fall geht es im Verhältnis zu vielen anderen, die neben mir stehen. Und besonders merkt man das ja bei Konzertbesuchen oder auch Kinobesuchen oder so. Weil nach dem Kino stehen ja alle auf dem Klo und da sind alle Becken voll. Und dann merkt man, wenn man dazukommt, oh, der steht aber schon eine Weile. Und dann steht der auch noch, wenn man gegangen ist. Und dann denkt man sich, Gott sei Dank habe ich das leichter. Und das sind, wie gesagt, eben auch da oft junge Leute im Kino, nicht nur die Alten.
Genau. Dieses Problem scheint nicht ganz selten zu sein. Es gibt Befragungen und diese Befragungen geben aber Zahlen raus, deren Unterschiede so groß sind, dass man sie eben nicht wirklich ernst nehmen kann. Aber zwischen 2,6% und 7% der Erwachsenen steht in einem Artikel. Ich habe einen Artikel in Spektrum darüber auch gelesen.
Ich bin die Befragung übrigens null ernst, weil du kennst ja auch Männer so und die Zahlen sind ja viel zu niedrig. Also wenn ich im Kino bin, würde ich immer sagen, von 5 Leuten haben mindestens 3 ein riesiges Problem, neben anderen zu pinkeln. Und das sind nicht 7%. Ich kenne aber auch Männer, wenn sie gefragt werden, sagen sie, haben sie Probleme, neben anderen zu pinkeln? Ach, ich doch nicht, aber ich pinkel schon, wenn ich reinkomme. Ja, so, aber das stimmt natürlich.
Genau, Moment, genau, in dem Bereich, also in dem Bereich ist die Ehrlichkeit nicht zu Hause, also so gar nicht zu Hause. Jedenfalls gibt es extrem unterschiedliche Zahlen und es gibt auch unterschiedliche Zahlen, ob Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Es geht aber eigentlich nicht um das Sehen nur, sondern es geht eigentlich um alles, was dich in dieser Situation unter Stress setzt. Und das kann auch sein, dass jemand vor der Tür steht und klopft, sind sie nicht endlich fertig und so ähnlich.
Ja.
Das kann
ich
auch schon unter Stress setzen und dann verzögert sich das.
Toiletten, die nicht richtig schließen. Flughafen, es gibt nur 3 Toiletten, 2 sind besetzt, die eine, die frei ist, hat kein richtiges Schloss. Das ist, glaube ich, für jeden ein bisschen nervig.
Ja, ja, ja. Also ich kenne dieses Problem an der Pinkelrinne ausdrücklich nicht, aber ich beobachte es. Und wenn ich es bei jungen Männern beobachte, dann hängt es wahrscheinlich damit zusammen, dass es denen eher unangenehm ist. So, und jetzt wird es natürlich interessant, was passiert da eigentlich? Und der Vorgang ist eigentlich ganz schlicht und ganz logisch. Wir haben 2 Nervensysteme in unserem Körper. Also nicht Nervensysteme im Sinne von anderer Anatomie oder sowas oder andere Nervenarten oder so, sondern 2 Systeme. Das eine ist der Sympathikus, das andere ist der Parasympathikus.
Aber die laufen doch nicht über dieselbe Hardware, oder?
Doch, die laufen auch über dieselbe Hardware.
Ist
also
das
im
so?
Gehirn?
Ah,
ja. Okay. Das ist ein Verschaltungsphänomen. Wobei ich jetzt im peripheren Bereich des Körpers, also weit weg vom Gehirn, denke ich mal, sind schon getrennte Bahnen, weil es ja eben verschiedene unterschiedliche Nerven sind.
Das wäre meine Frage gewesen, genau.
Genau, da laufen sie über andere Hardware, aber die Hardware ist die gleiche, aber es sind eben andere Nerven.
Klar, und das Gehirn ist natürlich sozusagen, wir haben nur eine Rechenzentrale dafür, klar.
Genau, das ist die integrierende Instanz, die entscheidet und dann schickt die Signale raus. Und jetzt ist es insofern spannend, Sympathikus hat nichts mit sympathisch zu tun, sondern damit, dass quasi unsere Stressreaktion ist oder unser Stresssystem oder unser Stresszustand. Wenn der Sympathikus sehr stark aktiviert wird, dann heißt es Fight or Flight, also weglaufen oder kämpfen. Aber wir sind vor ein Problem gestellt. Jede Art von Stress aktiviert den Sympathikus. Und der Parasympathikus ist das Gegenteil. Die schließen sich aus. Das sind Gegenspieler. Das eine System bremst das andere. Und der Parasympathikus ist das System, es gibt kein Risiko in irgendeiner Form. Wir widmen uns jetzt den Nicht-Notfall-Dingen, den inneren Dingen. Wir verdauen jetzt, pinkeln, weiß der Teufel was. Diese Dinge stehen jetzt im Vordergrund. Aber wenn der Sympathikus anspringt, dann hat der Parasympathikus Pause. Und das ist ja auch die Beobachtung, wenn du wegläufst, wenn du kämpfst, dann hast du nicht das Bedürfnis, aufs Klo zu gehen, nicht in diesem Moment. Und der Parasympathikus sorgt dafür, dass, wenn wir also pinkeln wollen, dass bei der Blase der Schließmuskel sich entspannt, also der den Urin, der die Blase abschließt sozusagen, und dass gleichzeitig die Blasenmuskeln sich anspannen. Also die Blase baut einen Druck auf und der Schließmuskel entspannt sich und dann pinkeln wir. Und wenn der Sympathikus jetzt plötzlich aktiviert wird durch irgendeine Art von Stress, dann ist es so, dass genau dieses umgekehrt läuft, dann ist der Schließmuskel, dann wird er zugemacht und der Blasentonus, also die Muskeln, die die Blase zusammenziehen können, entspannen sich. Weil du willst jetzt alles im Stress, in der potenziellen Gefahr, aber du willst nicht pinkeln. Und jetzt ist es eben einfach so, dass wir das Problem haben, wir stehen da und das setzt uns unter Stress. Und das aktiviert jetzt eben dieses Stresssystem, den Sympathikus. Und dann geht es eben einfach nicht, weil genau die Muskeln, die wir bräuchten zum Pinkeln, die sind jetzt gerade deaktiviert.
Also 2 Dinge dazu. Das eine ist, ich scheine also tatsächlich durch meine innere Bereitschaft, es abzuschaffen, mich selbst geschafft zu haben, zu beruhigen. Denn nur so ist ja zu erklären, dass es dann irgendwann ging. Und das ist dann ja eine sich selbst verstärkende Geschichte, ne? Weil man merkt, ach, beim letzten Mal hat es ja auch geklappt und so weiter. Dann bleibt man cooler. Ja, das ist das eine. Und das zweite, was ich dich fragen wollte, ist, du hast ja gerade beschrieben, der Sympathikus, wenn der aktiviert ist, wenn ich irgendwie vor einem Säbelzahntiger wegrennen muss, dann muss ich eben nicht auf Klo. Und das finde ich ganz interessant. weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich auf einen Job konzentriere, weil ich eine Veranstaltung moderiere zum Beispiel und so weiter, da kann ich Stunden auf der Bühne sein und muss nicht aufs Klo. So, wenn dann aber Pause ist, dann merke ich auf einmal, oh Mann, du musst wahrscheinlich schon lange aufs Klo. Ja,
ja, aber es ist genau,
scheint derselbe Effekt zu sein, oder?
Ja, natürlich. Das ist genau das Phänomen. Du kommst nach Hause, du warst mit dem Auto unterwegs, du warst mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, wie auch immer. Du kommst nach Hause und jetzt in diesem Moment, in dem du die Tür aufschließt, entspannst du dich, weil jetzt bist du zu Hause in einem sicheren Hafen und jetzt musst du aufs Klo. Also ganz logisch und ja auch sinnvoll. Total sinnvoll. Ja, eben nur nicht in der öffentlichen Toilette, die du ja betrittst, weil du pinkeln willst.
Ja, genau, aber da habe ich das ja auch nicht. Aber ich wollte wissen, ob das sozusagen das gleiche Nervenphänomen unten drunter ist. Und dann gibt es ja noch eine Sache, du weißt ja, ich mache diesen Podcast vor allem, um über mich zu sprechen. Also du ja auch, um über dich zu sprechen.
Liebe Zuhörer, das stimmt natürlich alles gar nicht, was er sagt. Wir selber mögen es gar nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Wir hassen es.
Magnus, wo wir schon nicht im Mittelpunkt stehen wollen, muss ich leider doch von mir sprechen. Und zwar, es gibt so ein Phänomen, dass Leute, die sprechen, also ich habe viel auch so Sachen vertont, ja, Fernsehfilme, Reportagen und so weiter und so fort. Da sitzt du dann in einem Studio und da liest du dann und teilweise bist du da Stunden am Lesen und so weiter und so fort. Und da geht es jetzt nicht um Pinkeln, da geht es so um Trinken. Und es gibt ganz viele Leute, die müssen immer Wasser dabei haben und es darf kein Wasser sein mit Sprudel und es darf auch keine Cola sein und es darf auch keine Kaffee mit Milch sein, weil da irgendwelche Sachen mit ihrer Stimme passieren und zwischen jedem Satz trinken sie was und dann räuspern sie sich und dann trinken sie wieder und so. Und es sind nicht die schlechtesten Sprecher, die das machen. Das möchte ich sagen. Also das, was rauskommt, ist super. Und ich habe das immer so, ich gehe da rein, die ersten anderthalb Stunden brauche ich gar nichts zu trinken, manchmal auch länger nicht. Da gibt es Pausen, da trinkt man dann mal was. Da trinke ich auch Kaffee oder Cola oder so. Und ich trinke nur dann mal einen Schluck Wasser, wenn der Regisseur von Jenseits der Scheibe sagt, du, da klebt ein bisschen was in deiner Stimme, trink mal was. So. Und das scheint mir auch ein ähnliches Phänomen zu sein. Ich glaube, die sind einfach angespannter als ich dabei. Kann das sein?
Ja, das könnte schon sein, ja. Natürlich. Warum Anspannung jetzt zu Mundtrockenheit führt, weiß ich nicht, aber es ist natürlich
bekannt, dass es so ist. Ich glaube, es ist vermeintliche Mundtrockenheit, ehrlich gesagt. Ich glaube, man okay. Denkt, man müsste das machen und man beschäftigt sich damit und ist so. Und wenn man das System dann in Ruhe lässt, dann ist es auch okay. So wie man ja auch ein paar Stunden nicht pinkeln kann, offensichtlich,
ja,
wenn man sich
ja.
auf was konzentriert.
Das ist eigentlich schon total sinnvoll geregelt. Wenn es nicht geht, dann müssen wir auch nicht. Und wenn es geht, dann wollen wir auch. Und insofern lösen wir das Problem ja automatisch. Das macht der Körper sehr klug. Und wenn es nicht funktioniert, also wenn man tatsächlich dieses Problem hat, als Mann oder als Frau, wenn man tatsächlich nicht kann, wenn andere zuschauen, wie bei Männern, da eine Pinkelrinne, oder wenn man nicht kann, weil Leute zuhören könnten, das ist ja auch so, schalldicht sind die Kabinen ja auch nicht. Wenn man nicht in Japan war oder ist,
ich meine, aber es klingt doch immer gleich. Also wenn man jetzt groß auf Klo muss, nicht. Aber wenn man jetzt, es gibt ja auch Leute, die nicht wollen, dass man den Pinkelstrahl hört. Und da würde ich immer denken,
genau.
Was ist aber denn bei euch los? Singt der eine vierstimmige Arie oder was?
Aber das Problem ist ja, das ist objektiv natürlich Unsinn. Natürlich ist das Blödsinn. Aber wenn es dich selber unter Druck setzt, wenn es dir peinlich ist, dann ist es plötzlich kein Blödsinn mehr. Ja. Und das ist wie mit allen Dingen, na, nicht mit allen Quatsch, aber das ist wie mit vielen Dingen in der Medizin. Es gibt Auffälligkeiten oder Andersartigkeiten oder was auch immer und die werden es dann zum Problem, wenn sie für dich ein Problem sind.
Klar, aber Magnus, da wo kein Problem ist, kein richtiges, da ist doch Geld drin. Wollen wir nicht ein Nahrungsergänzungsmittel, Pinkelgut oder irgendeinen Pinkelheilstein, den man ummachen kann, damit man schneller pinken kann, verkaufen?
Den man sich um
den Hals als hängt, Arzt empfiehlst und so?
Den man sich um den Hals hängt, damit man einen Meter tiefer, ein Stockwerk tiefer dann...
Wo auch immer man sich den umhängen möchte, Magnus.
Oh Herr. Aber ich habe mal bei einer Prüfung, das war sehr lustig, das ist sehr lange her, bei einer Medizinprüfung in der Psychiatrie, da ging es um Sexualtherapie und dann ging es um Perversionen. Und dann haben die mich, normalerweise wird man immer nur Dinge gefragt, die man im Lehrbuch so lesen kann und ja, nein, vielleicht. Mhm. Und in dem Fall fragten sie mich zum Thema Perversion, wie würden Sie das denn definieren? Was ist denn eine Perversion?
Das ist eine gute Frage, das wollte ich dich auch gerade fragen, weil ich kenne so eine Definition von Freud, da gibt es ja dann auch so polymorph, pervers und was es nicht alles gibt, aber würde ich mich auch fragen, ja, wie du das definierst.
Genau, und das war eine interessante Frage, weil das war ja eher eine Prüfung, die auf einer Diskussionsebene stattfand.
Ja.
Das macht ja sehr viel mehr Spaß, als wenn da nur Feinstdetails abgefragt werden. Mhm. Und bei Perversionen ist es, glaube ich, so, also es ist alles problematisch, wo jemand drunter leidet, wo fremde Leute drunter leiden. Ja, also was immer du tust, wenn jemand, ein Fremder drunter leidet, ist es schlecht.
Ich weiß noch nicht, ob ist das denn pervers? Also pervers meint doch Dinge, die der Norm nicht entsprechen. Und wenn ein kluger Mann hat mal zu mir gesagt, wenn man nur Sex haben kann, wenn man die Marseillaise hört und man eine Partnerin hat, die gerne die Marseillaise singt, dann hat man kein Problem. Weißt du?
Korrekt. So, also. Genau. Genau. Wenn du aber nur Sex haben kannst, wenn du die Marseillaise hörst und die anderen finden das sehr merkwürdig, und du leidest darunter, dass die anderen es sehr merkwürdig finden, dann und erst dann wird es zu einem Problem. Wenn du selber darunter leidest, dann wird eine Perversion eben etwas, was wirklich eine Perversion ist und eben ein Problem, was man dann behandeln könnte, weil der Betroffene darunter leidet. So.
Also behandeln könnte oder ihm eine passende Partnerin oder einen Partner besorgen. Beides geht.
Okay, ja, kommt dann drauf an. Und hier ist es halt so, es ist ja alles, also es wird erst dann ein Problem, wenn die Leute es als Problem empfinden. Ja? Also wenn ich ein paar Sekunden länger brauche, dann ist das ja erstmal egal. Aber es kann ein Problem
sein. Aber wenn das Kino schon zumacht und ich habe immer noch nicht gepinkelt, Problem.
Es kann ein Problem sein, weil es sich aufschaukelt. Einige sagen, es gehört im weitesten Sinne in den Bereich Angststörung. Und wenn sich das aufschaukelt und dann du dann wirklich immer länger brauchst und dann wird es wirklich irgendwie peinlich, weil dann solche bösartigen Leute wie du da reinkommen, ich sehe dich reinkommen und irgendwann gehst du und ich bin immer noch da und du guckst blöd, dann wird es ja für mich wirklich unangenehm. Und wenn es dann zu einem Vermeidungsverhalten führt, dass die Leute vielleicht gar nicht mehr irgendwo hingehen, wo sie dann in öffentliche Toiletten müssten, gegebenenfalls, dann wird es halt eben problematisch. Und das kann man dann behandeln, indem man das verhaltenstherapeutisch behandelt.
Geht der Therapeut mit einem dann auf so ein öffentliches Klo oder wie ist
es? Naja, es ist tatsächlich so, dass man Leute, also ohne Witz, schrittweise ranführt. Bei Angststörungen, bei klassischen Angststörungen, also sagen wir mal Höhenangst, ist es ja so, darüber sprachen wir, glaube ich, auch mal, dass du Leute in eine Situation bringst, in der sie diese Angst wirklich, die Panik wirklich bekommen und dann feststellen, dass sie nach 2, 3, 4 Minuten plötzlich zwar immer noch in der Situation sind, oben auf dem Kirchturm, aber die Panik vorbei ist, weil die Panik eben immer vorbei ist nach einer gewissen kurzen Zeit. Und dann lernt der Körper das und das Gehirn vor allen Dingen, dann lernt das Gehirn, dass die Situation objektiv gar nicht so schlimm ist, weil ich bin ja jetzt ganz entspannt. Und dann wird sozusagen das Gehirn in diesen Bereichen neu verdrahtet oder verdrahtet sich selber neu. Und dann kannst du, wenn du das ein paar Mal machst, kannst du lernen, ist es gar nicht problematisch und ich halte das aus, es geht mir gut. Mhm. Und das kannst du hier eben auch. Also hier erwartest du keine Paniksituation, weil sie ja nicht kommt. Ist ja Quatsch. Aber das Unangenehme kann man dann sukzessive abtrainieren, indem man nicht erst da startet, wo ganz viele Leute sind, sondern möglicherweise, wo wenig Leute sind. Möglicherweise eben nicht in einer riesig frequentierten Toilette nach dem Konzert mit den älteren Zuschauern, Zuhörern, sondern eben in kleineren, wie auch immer. Und dann führst du die Leute eben in die Situation, die so angstbesetzt ist, immer näher ran, bis es dann tatsächlich funktioniert. Und dann lernen wir, ist eigentlich gar kein Problem. Und dann löst sich das auf. Und das kann man tun.
Jetzt würde ich gerne noch was anderes, das ist nicht verhaltenstherapeutisch, aber verhaltensbiologisch vielleicht, dich fragen. Du bist ja, ich glaube, einen halben Tag oder so älter als ich. Und ich bin ja auch noch aufgewachsen in einer Zeit, wo man als Mann selbstverständlich auch zu Hause auf einem, ich sag mal, Sitzklo im Stehen gepinkelt hat. Und ich erinnere mich noch, dass ich in den 90ern, als ich dann in eine WG zog, unter anderem mit meiner Freundin, war es klar, man muss diese Klos auch selber putzen. So. Und schon begann eine Evolution zu einem Sitzpinkler. Ja, weil ich dachte, das ist ja viel netter, sowas zu putzen, wenn nicht alle daneben gepinkelt haben. Und das haben auch die anderen Männer in der WG so gesehen. Und ich hätte mir das damals nicht vorstellen können, aber jetzt ist es schon, Jahrzehnte ist es schon so, dass ich lieber tatsächlich im Sitzen pinkel, wenn ich es mir aussuchen könnte. Wenn jetzt also einer morgen sagen würde, komm, du kannst dich zu Hause wieder hinstellen und so, würde ich gar nicht machen. Kann auch damit zu tun haben, dass man immer ein bisschen was liest, wenn man auf dem Klo ist, selbst wenn man pinkelt und so weiter. Aber ich wollte dich mal fragen, wie es mit dir ist, als Vertreter sozusagen einer etwas anderen Kohorte. Altersmäßig.
Ich habe ein Urinal.
Das heißt, du stehst gerne?
Ja, ja.
Ja. Hast es dir nie richtig abgewöhnt?
Doch, ich habe es mir phasenweise abgewöhnt und dann habe ich es mir wieder angewöhnt.
Okay, jetzt findest du es gut. Okay.
Ja, finde ich gut. Also geht einfach schneller, finde ich tatsächlich gut.
Das heißt, du pinkelst dann auch ohne dabei dein Handy zu lesen oder balancierst du das irgendwie in der einen Hand das Handy, in der anderen Hand den Willi?
Was eine sehr lustige Vorstellung ist, ne? Ehrlich gesagt. Nein, nein, ich lege das Handy schon durchaus mal.
Das habe ich schon gemacht auf öffentlichen Toiletten, so ist es nicht.
Ich lege das, was?
Ja, nochmal. Das habe ich schon gemacht auf öffentlichen Toiletten. So schlimm ist das nicht, habe ich gesagt. Aber erzähl weiter.
Nein. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe auf öffentlichen Toiletten, ich war mal auf dem Oktoberfest in München und in einem dieser großen Bierzelte. Und da gibt es ja ein Problem. Wenn du in einer kleinen Gruppe da bist oder gar alleine, wir waren in einer kleinen Gruppe, dann bestellst du ja immer Bier in einer Größenordnung. Das ist ja für einen normalen Westeuropäer gar nicht handelbar. Also ein Liter, eine Maß ist ja eine Größe, die ist ja völlig unsinnig. Kostet aber auch ein Vermögen, nicht? Also ist ja nicht so, dass es billiger würde durch die Menge, sondern dann kostet irgendwie so ein Bier 15 Euro oder irgendwie sowas. Jetzt ist es aber so, dass du möglicherweise zwischendurch mal aufs Klo musst. Und dann ist es tatsächlich so, wenn du keine Leute da sitzen hast, dann musst du das Ding, wenn du es alleine stehen lässt, ist es weg. Und was ich wirklich nicht für möglich gehalten habe, dort gibt es tatsächlich ein Urinal Und auf dem Urinal gab es ein metallenes Regal. Und auf diesem metallenen Regal stellten die Leute, die nahmen die Maß mit aufs Klo, stellten sie ab,
natürlich,
entleerten sich und nahmen sie wieder mit. Dieser Anblick war so die Grenze des für mich Ertragbaren. Das fand ich wirklich schlimm.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.